wirklich ein schönes Buch. Sie wissen, dass neben dem Nahen Osten mich selbst der Himalaya immer schon als Lebensliebe intensiv beschäftigt. Das lässt sich auch heute noch gut lesen. Und man sollte, wenn man die methodische Seite bei Siegfried Gardell betont hat, bei Führer Heimeldorf, der von seinen Schülern, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, stets liebevoll Our Great Führer genannt wurde, betonen und ihm zugute halten, dass er ein exzellenter Dokumentarist war, der nicht nur mit atemberaubender Treffsicherheit gute Interviews mit komplizierten Einheimischen führen konnte, sondern auch jemand, der enorm großes Gewicht auf die filmische und fotografische Dokumentation gelegt hat. Das war ein solider Empiriker. Ich bin ganz sicher einer von denen in unserem Fach, die immer darauf insistieren werden, dass die Theorie um ihrer selbst vollkommen uninteressant ist. Das ist gehaltloses Geschwätz und Lachblutlach. Solange sie es nicht auf konkrete Menschen und konkrete Situationen vor Ort bezieht, interessiert mich Theorie ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wenn man einen solchen Standpunkt einnimmt, will sie nicht teilen müssen, aber wenn ich ihnen nicht teile als den Neinen, dann ist es ganz klar, dass man höchsten Respekt hat vor jenen, die intensiv und lebensnahe empirische Arbeit betreiben. Und da gehört Führer Heimeldorf ganz sicher dazu. Auch hier gibt es zum Teil schlimme Verstrickungen mit dem Kolonialismus. Soll nicht verschwiegen werden. Ich schätze ihn, ein Mann von Welt, ein wirklicher alter österreichischer Gentleman. Aber in den späten 40er Jahren beteiligt er sich an einer großen Strafexpedition der Briten gegen die Naga, N-A-G-A, in Assam, heute bis Nordostindien. Südostabhänge des Himalaya. Die Naga waren auch das Thema seiner ersten Feldforschung, publiziert 1937 in Leipzig als die nackten Naga. Was der Führer Heimeldorf da macht, ist im Gefolge einer britischen kolonialen Strafexpedition gegen nicht kolonial administrierte Naga eindringen hinter den Meridian der Kolonialherren, wenn Sie so wollen, und die berühmten Menschenschädel der Naga abräumen. Drei davon sind in unserem Museum der Völkerkunde als Gabe von Christian Führer Heimeldorf verwahrt.
Sind sie aus Stein oder?
Nein, sie sind aus Knochen. Also, manche sind vielleicht aus Stein oder Gips, aber die meisten sind aus Knochen. Diese Menschenköpfe hatten die Naga ähnlich, also sagen wir so, die Menschenköpfe im kulturellen Leben der Naga spielt eine ähnliche Rolle wie das Galb bei den Huronen, wenn ihnen das irgendwas sagt. Das war an sich eine seltene Beute, die man von prestigeträchtigen Feinden nur abnahm, nachdem man sie bereits getötet hatte, um deren Kraft auf sich selbst zu übertragen. Aber ähnlich wie beim Skalpieren der Huronen wurde es dann unter äußerem Einfluss, teilweise auch indem man Geld dafür geboten hat, zu einer Massenangelegenheit, wo man tatsächlich zum Teil wildfremden Menschen gegen die gar nichts vorlag, aus eigener Sicht als den Kopf abgeschlagen hat, um auf die eine oder andere Weise die Kraft der bedrängten eigenen Gemeinschaft zu stärken, mit vielen Ritualen. Gut, das ist in höchstem Maß problematisch und von daher Verstrickungen mit dem Kolonialismus in der einen oder anderen Weise hinterkämpfenden Kolonialsoldaten hinein ins Dorf und aus den brennenden Hütten, wie er selber beschreibt, die Köpfe abräumen. Verstrickungen mit dem Kolonialismus gab es allemal. Und ich bin der Letzte, der die Augen davor verschließt oder der sie nicht auch darauf hinweisen möchte. Das ist schon wichtig. Es ist nur falsch, die Ethnologie ausschließlich auf diese Aspekte zu reduzieren. Es gab auch andere Aspekte, aber es gab auch diese, die was mit Schuld und Verantwortung zu tun hatten und eben sicher nicht nur auf der Seite der deutschsprachigen Ethnologie, sondern auch gerade im Hinblick auf die Kulturen und Völker in Afrika und Asien mindestens so intensiv seitens der großen Kolonialmächte England, Frankreich und andere. Fragen dazu haben Sie sicher und die geben Sie sich bitte auf, wenn ich jetzt noch weiter kommen möchte. Dann machen wir Fragen, dann machen wir eine der beiden anderen Richtungen für den Rest des heutigen Tages. Okay? Gellner und Kuti, ich werde es kurz machen, weil die in Ihrer Literatur sehr ausführlich beschrieben sind. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, mündlich, ist nicht so ausführlich in Ihrer Literatur drin, ist mir aber wichtig für eine Vorlesung, die in Wien gehalten wird. Und deswegen bitte ich Sie auch, das bisher Gesagte zu memorieren und in Ihr Wissensfundus zu integrieren. Gellner und Kuti, machen wir kurz, weil das wirklich ausführlich ist. Enthalten ist. Beides klassische Schüler von Sir Ernest Pritchard. Beide ein Leben lang mit zwei Themen befasst, mit der schon zuletzt angesprochenen sedimentären Theorie einerseits und zweitens mit dem Thema der Schrift. Ich beginne mit Gellner behandeln ausführlicher, auch deswegen, weil ich ihn interessanter finde als Kuti, aber vielleicht hängt das wiederum damit zusammen, ich will es nicht vorher in Abrede stellen, dass er eben auch zu dieser österreichisch-ungarischen Traditionslinie gehört, dieser deutschen und österreichisch-ungarischen Traditionslinie innerhalb der britischen Sozialdemokratie, die ich anfangs schon einmal erwähnt habe. Er war der Sohn von einem Diplomaten-Ehepaar des Hauses Habsburg in Paris und wurde eben als österreichisch-ungarischer Staatsbürger in Paris geboren. Bis zuletzt einer der ganz großen unseres Faches, den Nekrolog in der New Times Literary Supplement, nicht gerade eine unwichtige Zeitschrift, die Wochenendbeilage der Londoner Times. Die Nekrolog im Times Literary Supplement schrieb Adam Cooper, Gründer der Europäischen Assoziation für Sozialanthropologie, und schloss sie mit den Worten Anthropology's Great Voltaire has gone. Der Voltaire der Anthropologie sei also mit Ernest Gellner gestorben. Sehr viel respektvoller geht es wohl nicht. Als Student hat Ernest Gellner sich zunächst mit Philosophie und mit Ökonomie befasst. Er entwickelte sich zu einem ganz, ganz kritischen Gegner des Sprachrelativismus, auch jenes Sprachrelativismus, den der Träger des Namens, dem ich meinen Preis zu verdanken habe, geschaffen hat. Er wurde also zu einem ganz großen Kritiker auch des Ludwig Wittgenstein und der sprachphilosophischen Zugänge des Ludwig Wittgenstein und meinte, kurz gesagt, was für ein Blödsinn Wittgenstein sagt, wo man nichts weiß, soll man schweigen, in seiner berühmten Frühschrift. Das ist doch glatter Wahnsinn, wenn man nichts weiß, muss man Fragen stellen und daher reden. Okay, und von daher das Unbekannte identifizieren. So die Grundposition von Gellner gegenüber dem Relativismus in der Philosophie. Und der Relativismus in der Philosophie hängt auch mit dem Relativismus in der Ethnologie zusammen, wie wir in Boas schon in Anhängen festgestellt haben. Daher von Anfang an bei Ernest Genner eine starke Wiederbetonung des Komparativen, des Gemeinsamen, des Nicht-Relativen, sondern eher des universalistischen Elementes in der Ethnologie und Anthropologie. Also dann irgendwann mit 34 beschließt, wie er einmal gesagt hat, die Philosophie hinter sich zu lassen and to strive for higher endeavors such as anthropology. Ja, ein Schuss Selbstbewusstsein kann einem da schon gegeben werden, von daher. Evan Fischer bietet ihn als seinen Dissertanten vorher einmal die Philosophie sein zu lassen und Feldforschung zu machen. Das sage ich auch allen meinen, denn dann nehmen wir es alle ernst. Aber ohne Feldforschung, egal wo, zu Hause oder in der Ferne, ist völlig egal. Aber ohne Feldforschung geht nichts in der Anthropologie. Und da haben wir Ernest Genner, der beileibe nicht ein brillanter Feldforscher war, setzt sich also brav für ein Jahr nach Marokko und schreibt dann sein doch ziemlich bekanntes Buch aus den Ergebnissen dieser Dissertation, Saints of the Atlas, die Heiligen des Atlas, im Sinne des Atlasgebirges, das in Marokko bekannt die Landschaft prägt. Und das ist eine Weiterentwicklung jener segmentären Theorie, die Ernst Pritchard anhand der Nur und der Sanussi schon vorgeprägt hatte, bevor ich ihn das letzte Mal beinahe zu Füßen gelegen bin und meiner Hoffnung Ausdruck verliehen habe, dass sie sich das Wort strukturelle Relativität korrekt merken möge. Ernst Genner entwickelt die segmentäre Theorie also weiter. Sie können sich erinnern, es gibt diesen Grundgedanken in der segmentären Theorie, dass es sich um Verbände handelt, die ungefähr gleich stark sind und ungefähr gleich definiert sind und die ineinander so verschachtelt sind, dass je nach Situation ich mal gegen meinen Bruder oder ich mal mit meinem Bruder gegen unseren Cousin, oder ich mal mit meinem Bruder und meinem Cousin gegen eine andere Gruppe und so weiter und so fort anzutreten habe. Im Wettbewerb, in der Wirtschaft, oder im Kampf, oder im Werben um Heiratsbeziehungen, wo auch immer. Dadurch ergibt es diese Relativität, die als strukturelle Eigenschaft hier eingebaut ist, wenn ich je nach Situation mal mit der einen Gruppe gegen die andere oder mal mit der größeren Eigengruppe gegen die andere größere Gruppe anzutreten habe. Soweit IP. Ja? Genner sagt, okay, stimmt, aber wenn solche Systeme auf die Dauer gegeneinander antreten und existieren, das weiß er natürlich auch schon von Meyer Fortes, den wir aus diesem Grund das letzte Mal diskutiert haben, da gibt es früher oder später die Notwendigkeit, dass sich diese scheinbare Balance doch umdreht und es eine mögliche Imbalance gibt, ein Ungleichgewicht. Solche Systeme durch ihre Tendenz, sich gegenseitig durch Drohung im Gleichgewicht zu halten, können nicht auf die Dauer im Gleichgewicht bleiben, das kann immer wieder kippen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder einige Segmente werden schwächer und scheiden ganz aus, oder andere Segmente werden hereingeholt, neu, ausscheiden, hereinholen. Diese Tendenz nennt er Fusion and Fission, Abspaltung und Hereinholen, das ist ein wichtiger, neuer Grundgedanke, den er mir beibringt. Dass die nicht in ihrer ursprünglichen Form quer durch die Generationen bestehen bleiben, sondern dass durch Fusion und Fission manche Gruppen ausgeschieden werden oder andere Gruppen neu von außen hereingeholt und integriert werden. Fusion und Fission, wenn man dazu auf Deutsch sagen. Ein Gedanke, der noch wichtiger ist und der sein Buch auch den Titel gegeben hat, ist, wenn die sich ständig bekriegen, dann gibt es da drinnen doch offensichtlich eine Tendenz zur chronischen Fehde. Wie wir von Afghanistan bis Sizilien und von Andalusien bis Albanien eigentlich wissen. Dass solche sekundären Gesellschaften eine gewisse Tendenz zu einer mehr oder minder chronischen Austragung von Konflikten haben. Das Wort Blutrache ist hier so häufig in Verwendung, dass ich es lieber nur als Fußnote verwende. Aber chronische Fehde, ob die vom Blut oder nicht ausgetragen wird, ist auf jeden Fall wahr. Sind diese Gesellschaften wirklich immer und überall im Verlauf der Entwicklung vor einem Punkt, wo sie sich bis an die Zähne bewaffnet, letztlich niederdrungen? Nein, sagt Gellner. Sie funktionieren nämlich gerade dann und dort sehr gut, wo sie am Rande der Schriftkulturen tätig sind. Ich sage nochmal, Andalusien und Palermo, Albanien und Marokko, Afghanistan und die arabische Halbinsel. Aber nicht nur der Islam, sondern in Kerngesellschaften aller Art. Und wo aus diesen Schriftkulturen, an deren Rande sie sich bewegen, etwas Wichtiges herausgenommen und benutzt wird, nämlich der Vermittler, der in der Regel mit der Gnade Gottes ausgestattet ist und in vielen Fällen, wenn auch nicht allen, ein Heiliger ist. Das heißt, mit heiligen und göttlichem Recht ausgestattet, mit der heiligen Offenbarung als höheren Wert befugt ist, den niedrigeren Wert der Ehre der eigenen Sippe hintanzustellen und das höhere Recht geltend zu machen. Eine Theorie, die das elementare britische Gebot zunächst einmal ganz sicher erfüllt, dass eine Theorie nur das sein kann, was elegant ist, die außerdem das elementare logische Gebot erfüllt, dass sie wirklich Teilaspekte von Realität nicht nur beschreibt, sondern auch erklärt. Erklären tut sie es, indem sie sagt, hier geht es um eine Hierarchie von Werten. Am Rande der Schriftkulturen ist es eben so, dass die sekundären Tribalgesellschaften in der Regel schon wissen und gehört haben, dass es ein höheres Recht gibt, dem sich nominell auch fühlen. Und dass von daher die Schiedsrichter immer häufiger nicht nur dritte neutrale Schemen, wenn sie so wollen, sein können, was es auch gibt, sondern noch viel häufiger dritte neutrale, die außerhalb des Stammes oder Sitten- oder Gewohnheitsrechts vorwärts agieren, weil sie ein höheres Recht einbringen, das alle theoretisch bereit sein müssen, gemeinsam zu erzeugen. Das Ganze, sagt Benner durchaus selbstkritisch, ist nicht unbedingt alleine auf meinem Mist gewachsen und auf dem von meinem geschätzten Dissertationsbetreuer E.T., sondern äußerst beliebte Prüfungsfrage, bei der drei Viertel von Ihnen abstürzen. Das Ganze ist im Prinzip eines berühmten Historikers des 15. Jahrhunderts aus Tunesien und Nordafrika, einer der bedeutendsten Denker, nicht der arabischen Welt, das sowieso, sondern überhaupt. Und mir kommt es immer so vor, wenn Sie nicht genau wissen, wer Goethe war. Ibn Khaldun. Ja, und wenn Sie das nicht wissen, das tut mir leid, dann schauen Sie das irgendwo in einem guten Lexikon nach. Nicht mehr anders langsam. Also das, dieser leise Grimm richtet sich überhaupt nicht an Sie, sondern an 7 Generationen von Prüfungskandidaten vor Ihnen, die mich immer fassungslos angeschaut haben, dass Sie so wen kennen sollen. Ich finde, ja. Die Aussage, um die es hier geht, ist nicht nur, dass Sie ungefähr wissen sollten, wer Ibn Khaldun war und dass ein guter Brockhaus Ihnen das ermöglicht, so ähnlich wie Goethe nachzuschauen, wie es Ihnen dort ermöglicht wird. Die Aussage ist die, Ibn Khaldun hat in seinen geschichtsphilosophischen und historischen Betrachtungen des 15. Jahrhunderts bereits im Wesentlichen diese Theorie vorformuliert, die Ernest Gellner hier ausformuliert. Die Theorie, dass Vermittler von höherem Status und in der Regel verschriftetem Recht diejenigen sind, die in der Lage sind, die Konflikte zwischen egalitären Verbänden beizulegen, zu vermitteln. Wenn man das versteht, dann, wenn man das mal wirklich verstanden hat, inklusive Gegner, der überhaupt kein angewandter Anthropologe war, dann lässt sich entlang dieser Argumentationslinie schon sehr, sehr viel mehr zur Beilegung von Konflikten im Mittelmeerraum und anderswo im Nahen Osten sagen und vorschlagen, als von manchen Politikern weiter betrieben wird. Insofern glaube ich, dass hier ein echtes zentrales Potenzial und das Fach ist auch für sogenannte angewandte Bereiche gegeben ist. Check Google und dann Ihre Fragen. Der Gruppe ist eher ein Schüler von Meyer Fortes als von Herbert Pritchard, aber Gellner und Rudi haben lange Jahre eng zusammengearbeitet. Der Gruppe in Westerland, wie gesagt. Was ich Ihnen hier in dem Zusammenhang mit Gellner vor allem nahebringen will, das ist Rudis These und Thesen zur Schrift, weil das genau hier anfängt, wo wir gerade waren. Das ist ein Thema, ist das die Ethnologie, wie Sie sich sicher erinnern, seit Morgan beschäftigt. Wann und warum wird die Schrift für die Geschichte der Menschen wesentlich? Und was besagt sie eigentlich? Und wie geht die Thematik der Schrift am selben Grundmodell an wie Gellner, aber eben eher in einer kulturhistorischen Perspektive. Seine Grundaussage ist die, dass die Schrift eine ganz gewaltige mediale Revolution darstellt, vor der gegenwärtigen medialen Revolution wahrscheinlich die wichtigste überhaupt, die Einführung und Erfindung der Schrift. Warum? Weil die Schrift laut Dewey erlaubt, Wissen zu speichern, unabhängig vom Denken einzelner Akteure. Es kann über die Generationen weitergegeben werden. Das heißt, über die Zeit hinweg gegeben werden. Es kann über den Raum hinweg gegeben werden, mit Hilfe der Schrift in Form von Briefen und von Botschaften. Und insofern wird Wissen ein Objekt, das akkumuliert werden kann, das auch wachsen kann in einem viel größeren Ausmaß als schriftlos. Und damit aber auch angeeignet werden kann, nicht nur von Interessierten, sondern auch von Mächtigen. Sodass, ich folge noch immer gut diese Argumentation, dann machen wir gleich einen Punkt, ich verspreche Ihnen, sodass es in den Anfängen der Schrift und bis dahin auch in die ausgehende Zeit in der Regel schon so ist, dass die Schrift nur wenigen zugute kommt und für nur wenige zur Verfügung steht, nämlich für die Oberschichten. Teils bewusst, teils unbewusst werden bis in die späte Neuzeit hinein dort, wo die Schrift in der frühen Neuzeit, dort wo die Schrift vorhanden ist, eher diejenigen, die sie unmittelbar brauchen, aber die es auch als Privileg ansehen, Wissen für sich benutzen zu können, mit den Geheimnissen der Schrift vertraut gemacht. Und ansonsten bleibt die Schrift lange, wie gesagt, bis in die frühe Neuzeit herein, den von den breiten Volksmassen fern. Das hat seine Auswirkungen auf die Sprache, weil wieder so eine Prüfungsfrage, die zwei Drittel zum Stolpern bringen, warum hat das seine Auswirkungen auf die Sprache der Oberschicht?
Thank you.
Ja. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden.
Was ist denn der Vermittler? Also woher kommt der? Kommt von außen her?
Ja, der kommt von außerhalb der Region oder den Landstrich, wo diese Tribalgesellschaften miteinander in chronischer Fehde sind. Entweder wird von Dritten gerufen oder er hört davon. Er kommt aus einer Moschee, die hinter den Sieben Bergen liegt, oder aus der nächsten Stadt und bietet sich in der Regel an, ich habe das auch sozusagen in situ oft genug erlebt, bietet sich an als Vermittler. Der tritt oft wirklich, wenn da drei Hinterfelsen liegen und da fünf Hinterfelsen liegen und aufeinander mit Kalaschnikow schießen, dann lässt ein Fähnchen in die Mitte und riskiert, dass sie auch nicht schießen. Das passiert auch in zwei Wochen, fünf Fällen. Manchmal hören sie auf, manchmal hören sie nicht beim ersten Mal, sondern erst beim dritten Mal auf. Ja, oft, je nachdem, wo wir sind, in Zentralasien oder in Westafrika oder in Albanien auch, er ruft, ich biete euch meine Vermittlungen im Namen Gottes an. Dann probieren sie es mal eine Runde, zwei Runden, drei Runden. Oft ist es so, dass dann nach drei Verhandlungsrunden nichts gelungen ist und der Konflikt weitergeht. Wenn er gelingt, dann zahlen die Konfliktparteien den Vermittler. Aus Dankbarkeit dafür, dass.
Wie heißt der jetzt, der Herr?
Es gibt sozusagen auf Berberisch das Wort, das gibt es auf Arabisch das Wort, das gibt es auf Zentralen, Asiatisch, Turkmenisch das Wort, es gibt eben wirklich quer durch die nordafrikanisch-zentralasiatische tribale Landschaft bis weit nach Westchina hinein.
Das
heißt,
ich verstehe, wie die Sprachen,
wenn du so einzeln gucken musst, das ist ja auch so ähnlich verblüffend wie die, was ich vorhin letztes Mal über Verwandtschaftssysteme gesagt habe, dass die Mehrheit der Menschen, mit denen wir es in Asien und Afrika zu tun haben, in der Regel selbstverständlich hier von verschiedenen Sprachen sprechen.
Ein Vergleich des Vermittlers mit den Jaguar-Männern, der geht nicht. Ich stelle mir jetzt vor, nach vielen Ausführungen, dass die Jaguar-Männer mehr wie Rechtsanwälte auftreten und keine echten Vermittler sind.
Ja, gute Frage. Ich habe den Uwe, glaube ich, insgesamt schon viermal gelesen und ich weiß nicht, noch immer nicht, ob es bei den Uwe wirklich anders ist, so in die Richtung, wie Sie sagen, oder ob der Ölsmüller das einfach nicht gesehen hat. Ja, also das ist so ein, wo ich mir selber nicht sicher bin. Sind die Jaguar-Männer zur Zeit sehr unzufrieden? Solche Vermittler, wie es der General deutlich herausgebracht hat, und hat das Leibesbeschreibung nur noch nicht gesehen damals, oder ist das irgendwie was anderes dort, und sind das eher nicht unparteiische Fritz-Apostel, sondern eben Rechtsanwälte für die eine oder andere Partei? Das
noch eine kurze Frage.
Kann ich nicht beantworten.
Wenn diese Segmente da ständig im Trappel sind, haben Sie gesagt, dann werden andere hereingeholt. Das sind ganz Fremde zum Beispiel. Es müssen keine Verwandten sein.
Ja. Sollten, wenn sie verwandt sind, sollten sie zu beiden Konfliktparteien ungefähr gleich weit entfernt verwandt sein. Also ein Cousin 5. Grad sind beide Richtungen und das findet man auch nicht so recht.
Entschuldigung, ja. Gehören auch sogenannte Sarah und Saita
dazu? Ja. Ja, noch eine Dame da hinten.
Lässt
sich
vereinbaren, dass man
mit den SDAPs
und
gleichzeitig
Völker
kommuniziert? Ich bin als Weltverantwortlicher des Alters. Und Sie haben dann als Weltverantwortlicher des Alters und als Weltverantwortlicher
des Alters. Den Führer Heimler. Haben Sie den Führer Heimler gemeldet?
Ja. Mhm.
Ja, nehme ich schon zur Kenntnis. Also, der Herr Müller war illegales Mitglied der österreichischen NSDAP und hat und ist 38, also nach Indien gegen auch ausgetreten. Er hat das schon während dem Krieg, natürlich auf der britischen Seite, nicht verschwiegen, sondern offen zugegeben und bedauert. Und ja, würde ich schon sagen, und früher als andere. Wenn Sie sagen, ja, mit dem Mann will ich nicht zu tun haben, das ist schon klar, das werde ich mir nicht absprechen, dieses Recht. Aber ich denke mir, das ist immer noch besser als andere, die auch Völkerfunder waren und also wirklich aktiv, aber man war dann von Wien im Zweiten Weltkrieg beteiligt war nicht. Insofern denke ich mir, hat wenigstens so weit es ihm möglich war, versucht, rechtzeitig bestimmte Konsequenzen zu ziehen. Fahnenflucht zu begehen ist ja auch nicht gerade so eine einfache Sache, nicht? Das muss man schon auch sehen. Ja?
Ja. Was ist hier? Sehr, sehr kleinen Völkergruppen, die quasi keine Stimme haben, die haben keine
Unterschiede. Ja, das ist eine gute Frage. Also gerade wenn wir einfache Gartenbauer, einfache Jäger und Sammelgesellschaften, die nicht große demografische Ausmaße annehmen, als Beispiel heranziehen, dann denke ich, muss man schon sagen, hier ist der Vermittler eine Art von Institution, denn der kann unabhängig davon, ob es gerade jemanden gibt, der das ausfüllt, wissen, dass die Menschen, dass es diese Funktion gibt. Und das ist ein Teil der örtlichen Gesellschaft. Bei einfachen, anderen, einfachen, kleineren Gesellschaften, die Sie gefragt haben, ist es so, dass das tatsächlich viel stärker davon abhängt, ob sich jemand persönlich dafür einsetzt, dass es Frieden gibt. Das sind so eher Statuspositionen, die durch persönliche Verdienste erworben werden. Hier sind das nicht persönliche Verdienste hauptsächlich, sondern das sind Leute, die es gelernt haben. Das sind Spezialisten in dem Bereich. Das ist ein Unterschied.
Zum Beispiel jetzt halt ein Medizinmann ist oder so, dass der Berater eines Fabriks oder so auch fungiert hat und der durch Kontakt über Menschen quasi weiß, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, und der dann eintritt und das
auszutragen. Ob der auch so eine Art von Schlichter spielen kann, natürlich, ja. Ja, das ist nur nicht Teil der Institution des Medizinmanns immer auch Vermittler zu sein, sondern ein guter und redegewandter Medizinmann wird es vielleicht schaffen und wird man als solcher auch anerkennen.
Das ist ein Vermittler, die Gesellschaft
ja, würde eben sagen, nicht in, sondern am Rande von. Ja, noch weitere Fragen?
Bitte.
Ja, natürlich, jede Menge. Es ist nur so, dass ich halt nicht die Geschichte der deutschsprachigen Entwicklung hier unterrichte. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, aber der Vorlesenstoff selbst ist es nicht. Es ist so, dass es vielleicht als positiver Schlusspunkt zu halten im Vorlesen. Es ist so, dass es im Dritten Reich gerade ein Museum für Völkerkunde auf der einen Seite in Form des Kollegen Reichsteiner einen Ethnologen gegeben hat, der aktiv an der Gruppe Stauffenberg und am militärischen Widerstand von Wien aus mitgewirkt hat und sehr aktiv auch überlebt hat. Es gibt auf der anderen Seite Kollegen wie den Jensen in Frankfurt, die mit einer jüdischen Frau verheiratet waren und dann starken Druck standen, wie viele in solchen sogenannten Mischlinien, sich von ihr scheiden zu lassen, es nicht gemacht hat, an die Front geschickt wurde, sozusagen als Kanonenfutter, das überlebt hat und auf diese Weise zumindest dokumentiert hat, dass er dem Druck der Nazis nicht nachgeben wollte. Und es gibt ein paar alte Dokumente und einige Dissertationen über Ethnologen, die zumindest illegal versucht haben, an der Sabotage als nicht gerade als Ethnologen, aber als Staatsbürger oder als Deutscher oder Österreicher damals eben an der Sabotage der Kriegsbehörde der Nazis teilzunehmen. Ja, es gibt eine kleine, aber doch auch erwähnenswerte Geschichte des Widerstandes unter Ethnologen. Dieser optimistischen Note danke ich Ihnen für